Wechselwillig.
Der Podcast. Manchmal braucht es nur einen Funken, um etwas Neues zu starten.
Wird Zeit, raus aus der Komfortzone zu kommen.
Und manchmal jemand, der dir zeigt, was da draußen so möglich ist.
Dann bist du hier genau richtig. Hier zeigen wir den ganzen geilen Scheiß der Arbeitswelt, der da draußen wirklich passiert. Mit echten Geschichten, persönlichen Gesprächen und einer dicken Portion Inspiration.
Also wachst du über dich hinaus mit Wechselwillig.
Mein heutiger Gast hat das gemacht, wovon viele nur reden. Nach einer Karriere ganz oben nochmal komplett neu anfangen. Der Inbegriff von wechselwillig und das ist der Grund, warum wir heute hier sitzen. Dr. Bettina Volkens war Vorstände Deutschen Lufthansa als Arbeitsdirektorin verantwortlich für Personal und Recht eines DAX-Konzerns mit über 100.000 Mitarbeitenden. Davor hat sie bei der Deutschen Bahn Karriere gemacht. Alle wissen, ich bin der Bahnfahrer der Herzen. Sie saß und sitzt in Aufsichtsräten. Bilfinger Vosloo war Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und wurde in den Rat der Arbeitswelt berufen. Und dann, mit der Konzernkarriere im Rücken, hat sie nochmal neu gegründet. Great to Know, ein Startup, das Wissen aus den Köpfen der Menschen rettet, bevor es das Unternehmen verlässt. Vorstandsbüro raus, Startup rein. Und wenn jemand zeigt, dass wechselwillig keine Frage des Alters ist, sondern eine Haltung, dann vor allem du. Herzlich willkommen, Bettina.
Danke dir.
Ich habe gestern noch wirklich lange zusammengeschrieben und dachte mir so, Wie bringe ich das auf den richtigen Punkt? Mit unserem neuen Format wechselwillig waren es ja früher ganz viele offene Jobs. Vielleicht suchst du auch noch. Vor allem möchten wir aber Personen da draußen inspirieren, dass eine Journey oder eine Reise in der Regel nie fertig geschrieben ist. Und ich glaube, auch das hast du verinnerlicht. Möchtest du uns einmal in einem Kurzdurchlauf vielleicht noch durch deine Karriere durchführen, was ich noch nicht erwähnt hatte?
Ach, du hast eigentlich alles erwähnt, weil das ist ja dann der Lebenslauf, der irgendwo steht, den ihr in LinkedIn lesen könnt. Die ganzen Geheimnisse, die ganzen Aufs und Abs stehen natürlich nicht da drin.
Schade eigentlich.
Es ist ja,
Wir bräuchten so ein Tagebuch eher.
Ja, so ein Tagebuch, genau. Nein, lieber nicht. Aber es gibt immer viel zu erzählen und das ist ja auch das, was mich jetzt inzwischen freut. Manchmal fragt man sich, möchte man eigentlich älter werden? Älter werden ist nichts für Feiglinge. Ich weiß nicht, ob du den Spruch kennst. Aber ich finde es inzwischen sogar toll, weil ich doch sehe, und das bestätigen jetzt auch gerade Statistiken, dass im Moment sogar ab 60 Kollegen CEO werden. Das heißt, das Thema Erfahrung wird auf einmal als ein wichtiges Gut angesehen. Und das freut mich.
Ja, absolut.
Denn viel gelernt, viel falsch gemacht, viel gut gemacht, viel toll gemacht.
Ich meine, du würdest deinen Job heute vermutlich ganz anders machen vor 20 Jahren als heute.
Ja, sicherlich von den Methoden und Tools, aber ich denke, die Grundhaltung und Werte, das hat sich nicht so verändert. Und ich denke, das ist auch wichtig zu wissen.
Glaubst du, das ist eine Seltenheit? Oder gibt es viele Leute, die ihre Haltung und Grundwerte so aufrechthalten heutzutage?
Naja, ich denke, es dauert ja erstmal auch, man muss es erstmal aufbauen. Ich habe auch gelernt, dass Urteilskraft erst ab 40 ausgeprägt ist. Also insofern, jetzt hast du noch hier, habe ich dir Football mitgegeben. Ich denke schon, dass da erstmal Erfahrung dazugehört und man sich erstmal selber auch sucht. Und was macht mich eigentlich aus? Was ist mir wichtig? Was sind mein Wertegerüst, was nicht so hergesagt und nacherzählt ist, sondern was macht mich wirklich aus? Und ob man das mit 35, 40, 45, 50 ist eigentlich völlig egal. Aber dann zu wissen, das ist jetzt meine Grundüberzeugung. Natürlich können sich einzelne Dinge noch ändern. Also ich habe zum Beispiel meinen Blick auf Führung extrem verändert in den letzten Jahren, auch nochmal nachdem ich raus war. Also insofern ändert sich noch was. Aber dieses, was ist mir wichtig, wo will ich hin, das, glaube ich, ist geblieben.
Du bist ausgebildete Juristin.
Mhm.
Wann hattest du den Moment, dass du gesagt hast, Konzernend ist. Richtig Lust darauf. Oder kam das einfach?
Ja, das kam nicht einfach. Das kam eigentlich eher, weil ich auch da experimentiert habe. Zunächst, ich war in einer Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch, denn was viele gar nicht wissen, war meine Leidenschaft das ganze Umweltrecht. Ich habe also da meine Promotion im Umweltrecht gemacht, habe viel mit Bürgerinitiativen gemacht. Und war dann beim Umweltbundesamt in Berlin und wollte eigentlich auch zum Umweltbundesamt gehen, nachdem ich mein Referendariat beendet hatte. Und dann kam diese Sachverständigenkommission zum Umweltgesetzbuch, neu, also Gesetze formulieren, wie schaffen wir es, ein Gesetz für die ganzen Umweltthemen hinzubekommen. Ist übrigens nicht gelungen. Sehr akademisch und vor allen Dingen im Büro zu sitzen und Gesetzestexte zu schreiben, und zwar den ganzen Tag lang, hat mich dann nicht so inspiriert. Und dann habe ich mich als Anwältin versucht. Und auch da habe ich gemerkt, dieses in einen Fall reinzugehen, der schon eigentlich schon da ist, wo es schon ein Problem gibt, versus ich kann eine Sache von A bis Z begleiten. Das hat mich eigentlich dazu gebracht. Und durch Zufall, dass ich mich bei der Bahn beworben habe, und zwar suchten die, und das hat eine Freundin gesehen, eine Juristin für Umweltrecht, Abfallrecht und Wasserrecht, also spezialisiert. Und das waren genau meine Themen. Mich einfach mal beworben und dann bin ich genommen worden. Also es war nicht gezielt und das war eigentlich das war nie gezielt. Es war nie gezielt, dass ich gesagt habe, ich werde irgendwann mal etwas, sondern es war eine Fügung und ich bin eingestiegen in eine Rechtsabteilung bei der Deutschen Bahn.
Glaubst du, es ist wichtig, heutzutage so ein Ziel noch zu haben? Da möchte ich hin, das möchte ich erreichen? Oder ist das de facto einfach mit unseren heutigen Gegebenheiten quasi unmöglich und man muss einfach go with the flow?
Das ist, glaube ich, auch eine Persönlichkeitszimmer. Manche sagen schon, ich will das werden. Ich bin immer so unsicher, also ich selber habe es nie gesagt. Ich habe immer gesagt, ich möchte gerne, und das war früh in mir, als Kind auch schon, gestalten können. Ich möchte Macht haben, ich möchte Entscheidungen treffen. Und das Wort Macht war für mich auch nie negativ, weil es geht ja darum, beeinflussen zu können.
Auch positiv.
Auch positiv beeinflussen. Das ist eigentlich das Thema, dass ich etwas bewegen kann. Und das ist eigentlich das, was mich die ganze Zeit prägt. Ich rede schnell, du musst mich dann bremsen.
Alles gut.
Ich bin sehr beweglich und diese Beweglichkeit zu haben und eben dann doch zu gucken, was passiert. Und nicht zu sagen, ich will auf jeden Fall Rechtsabteilungsleiterin der Deutschen Bahn werden, so als Beispiel, ja. Habe ich mir nie vorgenommen. Ich wusste nur irgendwann, als ich das ein paar Jahre gemacht habe, diese Umweltrechtsabteilung, jetzt will ich mehr. Ich will mehr Verantwortung, ich will mehr führen, ich will mehr entscheiden können.
Du beantwortest quasi meine nächste Frage.
Bitte.
Nee, alles gut.
Sag du nochmal, wie ist bei dir?
Oh, mit welcher Frage genau?
Was treibt dich?
Was treibt mich an? Ich wurde letztens gefragt, also ich weiß, ich komme aus einem kleinen Dorf und für mich war damals eine große Marke, war das Äquivalent zu einer großen Karriere.
Okay.
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und für mich war das immer shiny, shiny, shiny. Deswegen wollte ich das unbedingt machen. Hatte meinen ersten Job bei Mercedes am Fließband als Schüler und später auch im Studium. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass das Konstrukt irgendwie doch groß ist und vielleicht zu groß und ich nicht so viel verändern kann. Mhm. Und war dann später bei Porsche. Das war für mich die absolute Maxime. Und ich bin da angekommen. Habe da ganz, ganz tolle Vorgesetzte und Vorgesetzten mitgenommen, die ich witzigerweise diese Woche auch nach 10 Jahren wieder treffe. Mir hat aber damals mein damaliger Abteilungsleiter gesagt, nee Christian, also wenn du hier was werden möchtest, dann musst du jeden Tag im Anzug kommen.
Mhm.
Und
es ist schön, dass du das sagst, da habe ich auch eine schöne Anekdote.
Und das war für mich aber so, ich weiß, dass ich mit meiner Schiene und mit meinem Sakko vermutlich besser aussehe als jemand, der mit seinem Kommunionsanzug hier aufschlägt. Und das hat nichts für meine Kompetenzen irgendwie zu sprechen. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall werde ich mich dem System beugen. Und ein paar Wochen später bin ich in die Startup-Welt eingeschlagen. Und ich dachte früher tatsächlich immer, der Titel, das ist die Karriere, da möchte ich hin. Und im Endeffekt ist so ja auch der Podcast entstanden, weil beeinflussen, positiv beeinflussen und wir haben heute Abend die offizielle Eröffnung von unserem Studio und ich habe eine Rede vorbereitet und für mich zwei Kernmomente waren, dass Leute ihre Jobs gekündigt haben, nachdem sie den Podcast gehört haben, neue Jobs gefunden oder gegründet haben. Und wenn ich auch nur auf einem kleinen Scope das quasi beeinflussen kann, dann finde ich das wunderschön. Und wenn ich mir alles andere dadurch ermöglichen kann, dann bin ich auch happy. Aber wie du gesagt hast, ich glaube, positives Beeinflussen, ich werde jetzt nicht die Persona sein, die irgendwie, God knows, ja, vielleicht irgendwie Welt aller Heilsmittel finden wird. Aber auf meinem kleinen Scope finde ich das relativ ausreichend und ziemlich schön.
Toll. Hast du ganz wunderbar, da kommen sofort ganz viele Bilder bei mir in den Kopf.
Ja, und es ist so, ich würde auch nie sagen, dass ich den Schritt bei Porsche bereue oder sonst wo, sondern jeder Schritt hat mich geprägt, beziehungsweise ich weiß ganz genau, was ich von wo mitgenommen habe.
Und das prägt dein Wertegerüst am Ende des Tages, das, was ich schon gesagt habe. Du lernst dazu und lernst auch besser dich kennen, was dich eigentlich ausmacht.
Mega. Und ich würde auch Leuten immer noch sagen, wenn du das oder das suchst, geh da hin. Mhm. Das findest du da. Aber genieß alles mit ein bisschen Vorsicht, weil 20 Jahre später sehen die Sachen auch ein bisschen anders aus.
Genau. Ist ja auch gut so.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich wollte dich fragen, was war dein allererster Ich bin wechselwillig Moment? Und du hast ja gesagt, dass quasi du bist dann aus deiner Position ein bisschen rausgewachsen.
Ja, das Spüren, jetzt habe ich das irgendwie so aufgestellt, habe eine Umweltrechtsabteilung aufgebaut, es kam nichts Neues. Also die Themen waren identisch. Und das Gefühl, ich kann jetzt nichts mehr bewegen, das macht einen irgendwie, das hat mich, und da gab es halt
alles. Lähmt ein bisschen.
Lähmt. Und es war so eine tolle Möglichkeit, weil mir wurde dann mit Mitte 30 auch wahnsinnig viel zugetraut. Ich habe dann praktisch 4 Büros auf einmal, also 4 Abteilungen auf einmal übernommen. Natürlich mit dem Hinweis des damaligen Personalvorstandes, dass Frauen das doch gar nicht schaffen können, erinnere ich auch noch wie heute. Und der Ehrgeiz ist ja dann erst recht da.
Ja.
Und insofern, ich glaube immer dieses zu gucken, was kann ich da bewegen? Wann ist es genug? Oder manchmal sind es auch Zufälle, wenn man ehrlich ist, dass man dann, also ich bin schwanger geworden, musste meine Position wechseln, weil ich dann in Frankfurt arbeitete und mein Mann in Berlin war. Also habe ich in Potsdam gearbeitet. Ja, also das sind dann auch Dinge, wo das jetzt weniger zu tun hatte mit, das hatte auch mit allen zu tun, auch mit Privaten. Und das gehört ja auch dazu, dieses Private mit zu integrieren.
Hattest du die richtigen Förderer, Förderinnen an der Stelle oder sagst du, du hast hauptsächlich deine Journey getrieben?
Nein, ich habe gar nicht meine Journey getrieben, sondern ich hatte mein erster Karriere oder dieses Wahrnehmen meiner Person war, weil ich mal ganz stark in einer juristischen Angelegenheit wirklich widersprochen habe und dafür gesorgt habe, dass wir in die andere Richtung gehen, wo ich aber auch dann hinterher dachte, jetzt werde ich gefeuert. Also es war wirklich das Momentum, wo ich dachte, jetzt habe ich rechtlich beraten, ich habe gesagt dem Vorstand, das ist nicht richtig, wenn die in die Richtung geht. Sonntags nachts um 2 habe ich den fast angeschrien. Die haben das dann gemacht, aber es hätte auch sein können, dass meine Entscheidung dann anders honoriert worden wäre. Aber anstatt, dass sie gesagt haben, raus, haben sie gesagt, toll, dass du das gemacht hast.
Aber das Risiko gehört dazu.
Und ich habe das Risiko genommen und das war immer ich, wenn ich einer Sache, wenn ich davon überzeugt war, dass das richtig ist, bin ich Risiken eingegangen und ich hätte am nächsten Tag raus sein können. Das war so.
Da können wir aber wieder die Runde drehen zum richtigen Wertekonstrukt.
Das ist genau der Punkt.
Also erstens musst du das richtige Wertekonstrukt haben, du musst es aber auch wissen. Ich glaube, das gehört auch nicht. Viele Leute stellen sich nicht die Frage, für was stehe ich oder für was möchte ich überhaupt stehen und gleichen ihre Entscheidung dann dementsprechend ab.
Ja, und du hast natürlich auch, da gehört ja auch wirklich Mut dazu. Und ich kann auch verstehen, wenn, das habe ich ja sehr, sehr oft erlebt auch, dass dann eben Führungskräfte eben nicht den Mut aufbringen, weil sie auch Angst haben, dann eine also dass ich gesagt habe, ich dachte wirklich am nächsten Tag, ich werde rausgeschmissen. Natürlich war das kein schönes Gefühl. Aber für die Sache habe ich es gemacht und ich erlebe wenig Führungskräfte, die da den Rücken gerade halten. Ich kann es aber auch teilweise verstehen, weil da hängt natürlich Familie dran, da hat den Spagat und unabhängig zu sein. Das ist ja eine innere Unabhängigkeit.
Dafür ist das Gefühl, wenn es dann rewarded wird, besonders schön. Warum der Wechsel von der Schiene in die Luft? Was war der Reiz des Neuen? Hattest du bei Lufthansa später irgendwann einen größeren Hebel auf die Themen, die dir wichtig waren?
Nee, das war, wenn ich auch offen sein darf, gar nicht der Auslöser. Ich bin wirklich, wirklich gern bei der Deutschen Bahn gewesen. Also das war ein tolles Unternehmen, was mir sehr viel mehr ermöglicht hat. Ich hatte ja Förderer auch, das kann ich nicht anders sagen. Ich hatte immer Förderer, die mich nach oben gepusht haben. Und der Sprung wieder weiter nach oben war, nachdem ich Rigo-Vorstand war für den gesamten Personenverkehr, 100.000 Mitarbeiter verantwortlich war in der Personalarbeit. Wo sollte ich nochmal nach Berlin? Habe ich auch gemacht, um das ganze Thema Training, 900 Leute, Konzernführungskräfte. Ich habe einen riesen Bereich gehabt, um Personalentwicklung nochmal von der Holding auszumachen. Das sollte ich also auch noch lernen, so damit ich rund bin. Dann habe ich nämlich alles gemacht im Personalbereich. Und das habe ich dann auch angetreten, aber meine Familie war in Frankfurt. Und da muss man irgendwann auch sagen, und wenn ich arbeite, arbeite ich. Ich arbeite dann leider wirklich viel. Und das geht nicht. Und dann kam in dem Moment der Anruf von Lufthansa. Und ich weiß gar nicht genau, Nachnamen natürlich toll, ich weiß gar nicht genau, ich war sehr bahnaffin. Ich hatte ein Riesennetzwerk, also nicht immer Akzeptanz, du hast immer solche und solche, aber schon mein Netzwerk. Und dieses Wissen, es geht so nicht in Berlin. Und das ist eine tolle Chance. Lufthansa, was für eine tolle Marke.
International auch auf einmal.
Da konnte ich eigentlich, und dann mit dem tollen Christoph Franz, den ich immer noch sehr, der ein großes Vorbild ist und war, das war schon toll. Aber ich glaube, der Wechsel wäre nicht unbedingt gekommen, wenn ich diese andere private Situation hinzugekommen wäre. Ich habe da nicht gesucht. Also ich war nicht wechselwillig, weil ich merkte, es geht so nicht. Aber es war eine andere Situation, weil ich nicht gedacht habe, ich muss jetzt mal mehr machen.
Das war jetzt nicht wechselwillig aus Frust.
Nein, das war überhaupt kein Frust.
2026, fährst du Bahn oder fliegst du?
Beides. Muss ich offen zugeben. Man hat natürlich immer ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man da durch die Gegend fliegt. Auf der anderen Seite, gestern Abend sind ja alle Züge stehen geblieben wieder in Deutschland und mich heute Morgen bekam ich schon eine Nachricht, ob ich nicht heute, oder habt ihr auch gesagt, oder? Du hast es doch gesagt.
Ja.
Und du fliegst doch, oder du fliegst fest viel Bahn, ne?
Ich fahre unfassbar viel Bahn, weil unser Berliner Flughafen, der ist jetzt auch nicht so zentral.
Ja, doch. Muss ich 33 Minuten, ist das von hier?
Ja, von hier ist okay, aber wenn du irgendwie so unpraktisch gelegen in der Stadt wohnst, hast du teilweise eine Stunde.
Ja, ja, ja.
Das ist aber genau wie München.
Ja.
Wir haben eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, das sind 15 Minuten, das ist ein Traum. Also dann bist du anders angebunden.
Ja.
Nein, ich fahre tatsächlich, ich habe mich meinem Schicksal ergeben. Ich habe alles gehabt inzwischen und ich setze mich inzwischen rein. Ich habe immer Essen dabei, ich habe Trinken dabei, weil du musst einfach mit allem rechnen.
Ja.
Ich bin jetzt vorgestern gefahren, mir wird immer vorgeworfen, ich sei so negativ bei der Bahn. Es hat alles geklappt zur Abwechslung, da sind wir auch ganz froh. Aber ich kann arbeiten, ich kann schlafen. Wenn das Internet noch ein Ticken besser wäre, dann wäre es gar kein Problem.
Ja, ja.
Und du bist beim Fliegen einfach mehr in Bewegung.
Ja.
Und deswegen finde ich, innerdeutsch kannst du eigentlich alles mit der Bahn machen. Außer, was ich halt inzwischen schade finde, ist, früher konntest du Back-to-Back planen. Ich bin um 17 Uhr angekommen, hatte einen Termin um 18 Uhr und es hat funktioniert. Meine Planungen sind inzwischen so puffergetrieben.
Mhm.
Und das finde ich dann teilweise ein bisschen schwieriger, ist aber beim Fliegen jetzt auch nicht anders.
Also ich glaube, dass ich fahre auch gerne Bahn, wie du sagst, weil du richtig arbeiten kannst. Wobei du kannst natürlich auch keine ich habe heute Mittag einen Termin um 1, wenn ich in der Bahn sitzen würde, ging es wieder nicht. Ich liebe natürlich auch Fliegen. Ist doch klar.
Also ich habe eine Faszination für Fliegen.
Also
ich finde, es gibt nichts Schöneres, wie am Flughafen zu sitzen und Leute zu beobachten.
Aber das mache ich, glaube ich, eher nicht so. Aber was der Flughafen allein für ein Gebilde auch ist, der Flughafen.
Ja, die Logistik, alles
dahinter.
Dann
komme ich an Bord und ich fliege natürlich irgendwann, jetzt musste zwei, dreimal eine andere Airline fliegen, das ist ja Höchststrafe für mich. Natürlich sitzt, und das kann ich ganz offen sagen, auch nach so kurzer Zeit im Verhältnis zu anderen Lufthansaaten, 7,5 Jahre, ist das schon noch eine Verbindung so, ne? Und wenn du an Bord kommst und nach so viel Zeit immer noch ganz nett begrüßt wird, der Pilot teilweise rauskommt, dann denkst du, irgendwas hast du auch richtig gemacht bei Lufthansa.
Oh, ich hatte letzte Woche ja McDonald's als Love Brand da und ich muss sagen, Lufthansa ist halt schon Love Brand Nummer 2.
Und McDonald's Nummer 1?
Nee, also McDonald's aus der Kindheit tatsächlich, so ein bisschen. Dann würde ich schon sagen, Porsche war so karrieregetrieben und Personal Interest ist halt einfach, Reisen für mich ist schon Lufthansa for sure.
Okay.
Und das Gefühl, wenn du irgendwo im Nirvana sitzt und dann boardest, der Flughafen absolutes Chaos ist, aber du diese Lufthansa-Maschine siehst, das ist, ich kenne aber auch wirklich, ich glaube, jede Lufthansa-Doku, die es online gibt, ich habe alles geguckt, ich kann dir wirklich alles hoch und runter beten, das geht in so eine kleine Obsession.
Jetzt machen wir gleich, wir müssen jetzt überlegen, ob wir von Lufthansa irgendwelche Werbeeinnahmen kriegen, wenn hier auf einmal alles Lufthansa geht.
Bitte. aber tendenziell, also alles, was ich, das ist das Einzige, was ich, glaube ich, bereuen werde in meinem Leben, dass ich nie den Pilotentest gemacht habe.
Okay. Ja, auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, du hast doch jetzt so, ich meine, was du machst, ist so vielseitig und Pilot.
Absolut, aber wenn du mich nachts wecken würdest um 3,
okay,
das ist so, what would it be?
What would it be? Okay.
Irgendwas mit Flugzeugen.
Okay. Interessant.
Absolut.
Du weißt ja nie, was passiert. Es gibt Startups, die sich mit Flugzeugen beschäftigen, mit Technologie.
Das stimmt.
You never know what's
going on. Und ich dürfte immer noch versuchen. Also die haben die Altersgrenze ja hochgeschoben. Daher, ich bin da noch nicht raus. Vielleicht wird's noch was.
Aber dann weißt du nicht, wo du hinkommst. Du weißt ja nicht, ob du bei Lufthansa fliegst.
Das stimmt. Ich habe eine Geschäftspartnerin, als ich sie kennengelernt habe, hat sie gerade den Pilotenschein für Helikopter gemacht.
Ja, ja.
Also,
ist ja, wenn man in Dresden wohnt, auch nicht ganz.
Ja,
ganz
dementsprechend never say never.
Ja.
Arbeitswelt hast du ganz, ganz viel Konzern gesehen. Du hast eigentlich, also jetzt siehst du Startup, du hast davor jetzt aber auch keinen Mittelständler gesehen. Gibt es Learnings, die du mitnimmst aus dem Konzern, wo du glaubst, die nimmst du nirgendwo anders mit? Wahrscheinlich etliche.
Naja, also ich glaube, dass jetzt für mein Startup vor allen Dingen, wenn wir Kunden haben, die größer sind. Im Mittelstand ist natürlich Aufsichtsrat, insofern kenne ich schon ein bisschen Mittelstand, aber natürlich hast du recht, nicht so tief. Wenn ich jetzt aus der Perspektive gucke, wir wollen an Kunden heran, die in Konzernen sind, dann weiß ich ziemlich genau, wie das läuft. oder ich weiß es sehr genau, weil da sind Konzerne nicht so viel anders. Die Themen sind nicht so anders. Du hast immer wieder das ganze Thema Führung, Kultur, strategische Ausrichtung, M&A, du hast ja die ganze Palette. Insofern hast du, das ist das Schöne, du hast eine ganze Palette und dadurch habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt. Und ich habe, wenn ich mit Kunden spreche, weiß ich genau, wie Betriebsräte ticken. Und ich weiß auch, dass es einen Datenschutz und eine Cybersecurity gibt. Und ich weiß auch, wie die Stakeholder zu betrachten sind. Und ich weiß, also das sind Dinge, die natürlich ein normaler Startup-Gründer nicht kennt. Also was heißt normal, wenn ich mit 24
Gründe... Du warst da schon sehr tief dran.
Dann war ich in diesen Strukturen extrem tief drin. Also es ist manchmal sehr gut, auch ein bisschen prozesshafter dann zu denken, was ja in Konzernen auch oft der Fall ist. Allerdings, na klar, die Schnelligkeit und Wendigkeit hast du natürlich nicht. Also das ist natürlich klar. Also da, wenn du ziemlich, und das war das Schöne, deswegen war ich dann irgendwann relativ weit oben oder ich war ganz oben, weil du kannst dann in deinem Bereich zumindest einfach mal Entscheidungen treffen.
Das stimmt.
Und das hast du natürlich im Konzern. Du kennst das ja, wer alles eingebunden werden will.
Oh
und
Gott,
wenn dich
jemand
nicht eingebunden ist, aber es ist auch schlecht. Das trägt ist ja immer noch so.
Ich meine, ich sehe das ja heutzutage, wenn ich was mache. Ich meine, wir sind knapp in unserem Unternehmen 50 Leute. Wenn ich es machen möchte, dann mache ich es. Ja. Im Notfall muss ich mich dann vielleicht noch mit meinem Co-Geschäftsführer irgendwie abstimmen oder so. Ich erinnere mich aber noch an so Runden bei Porsche, da waren 14 Leute in einem Call und jeder, oder das fand ich krass, es gab ja so richtige Papiere damals noch, wo jeder Abteilungsleiter am Ende seinen Kürzel irgendwie abgeben musste und dann wurde dieses Papier von Abteilungsleiter zu Abteilungsleiter irgendwie gestellt und dann musste jeder seinen Kürzel.
Ich würde mal sagen, in der öffentlichen Verwaltung ist das immer noch so. Ist aber keiner hier. Ich nehme an, dass wir diese Strukturen noch finden.
Oh. Das ist traurig.
Anders, also ich, wie gesagt, das ist so, da kannst du Dinge mitnehmen und dann kannst du halt gucken, was muss man anders machen.
Ich meine, Konzerne, wir belächeln es ja gerade auch
langsam.
Nein, wir
belächeln es nicht.
Ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Ist aber auch schön, also ist ja beides.
Ja, okay. Es ist strukturiert und dementsprechend auch anders effizient, ja.
Genau.
Was jetzt vielleicht ein Startup öfter sich über kleine Sachen irgendwie aufregt. Was können Unternehmen und gerade junge Gründer trotzdem von Häusern wie der Bahn oder Lufthansa lernen?
Das ist eine gute Frage, weil ich sonst kriege ich sie immer umgekehrt gestellt.
Ich meine, wir möchten ja Leute noch ein bisschen inspirieren oder zum Wechseln anregen.
Naja, ich glaube schon, ich denke, es ist jetzt typabhängig. Weil diese Frage, wenn du sie an mich stellst, würde ich sie, ich mache mal jemand, der gerne auch Sicherheit hat. Der gerne, das gibt Menschen, das ist auch völlig in Ordnung, die wollen einfach ein, da mal relativ sicheren Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten. Also die Arbeit, wirklich Arbeitnehmer.
Ja, es gibt ja für jeden das,
und das
Richtige.
Ist ja, genau, und dann ist es ja auch, ich glaube, dass da die Vielfalt, die es gibt, groß ist im Konzern. Es ist nicht Bahn, Lufthansa generell. Du hast natürlich einen größeren Konzern, hast du viel mehr Möglichkeiten, einerseits erstmal vielleicht Männerphase, in der du auch Kinder hast, was anderes zu machen und dann aber doch wieder deinen Weg zu finden. Da ist der Konzern natürlich super, weil du eben nicht mit 500 Leuten hast du begrenzte Möglichkeiten. Ist ja logisch, wenn das Unternehmen
das
klein
Risiko
ist.
Das Risiko ist ja aber auch automatisch ein niedrigeres.
Genau, so. Also das, glaube ich, ist sowas, was im Konzern sehr stark ist. Ich denke auch, dass Mitbestimmung schon ich auf Sinn machen kann, wenn sie gut gelebt wird, weil du hast natürlich dann einheitliche Arbeitsbedingungen, dann ist es ein klares, manchmal sind klare Korsette eben auch gut. Also ich würde es nicht verdammen, sondern es gibt ja bestimmte Regeln, die auch sinnvoll sind und die da einzuhalten sind. Also das würde ich, glaube ich, auch wichtig finden für einen Konzern. Dann müssen wir uns auch vielleicht manchmal mehr sagen, ja, da darfst du dich als Startup auch nicht vertun, dass du auch für dich Regularien brauchst. Ja, und würde ich dich fragen, was ist, würdest du dir sagen, was fändest du, wenn du jetzt sagst, geh in den Konzern, was würdest du, würdest es ja nicht mehr machen, aber wenn du jetzt, welchen Freunden, Typen von Freunden empfiehlst du, wenn ihr redet, geh doch mal in den Konzern?
Ich finde, man sollte in seiner Karriere beides gemacht haben, weil ich finde, du bist nur ein guter Gründer, wenn du Strukturen und Prozesse im Konzern gelernt hast. Weil du wirst irgendwann sowieso an den Punkt kommen, auch im Startup, wo du dir diese Leute dann holst, wenn du es selbst nicht gemacht hast. Also du weißt, es ist irgendwann crucial. Und wenn du es selbst nicht kannst, dann holst du die Leute. Und da wiederum denke ich mir aber, ich will ja wissen, was die Leute machen, ob sie es richtig oder falsch machen. Deswegen finde ich schon, dass man als Gründer eine gewisse Expertise selbst mitbringen sollte. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum du so viele Gründer und Gründerinnen aus dem Beratungsumfeld hast. Ist ja genau das Gleiche. Ja, ich sag nicht, dass das eine richtig ist, das andere falsch ist. Ich finde, die Perspektive, beide Brillen sind essentiell, um ein besonderes, gutes, produktives, effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Nicht garantieren, aber zu ermöglichen. Ich weiß, ich habe zum Beispiel meine Anfänge der Karriere im Konzern gemacht. Ich finde es jetzt so interessant, zurück in den Konzern zu gehen. Ich glaube, es würde mich so viel triggern. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist das dann vielleicht auch der Motor, der den Konzern an der einen oder anderen Stelle fehlt und was die dann bräuchten. Da sind Lufthansa und die Deutsche Bahn ja eigentlich super stark, weil ihr eigentlich viele Gründer und Gründerinnen fördert. Ihr hattet Ausgründungen, Innovation Hubs etc.
Ich glaube, da könnte noch mehr passieren bei jeder Deutschen. Also ich glaube, die
aber zumindest war etwas
so,
da.
War etwas da, aber es war Innovation Hub gehörte zu Lufthansa. Was ich, jetzt sage ich es für mich, nicht für Lufthansa. Ich habe damals Startups nicht so gefördert. Also würde ich jetzt heute wieder da sitzen, würde ich viel mit Startups machen. Wir haben eins dann aber reingenommen, werde ich nie vergessen, OneStop Transformation, die waren die ersten, oder zwei haben wir eigentlich bei uns reingenommen. Drei, die ich kenne im HR-Bereich, aber wahrscheinlich hätte ich mir noch es war damals, ich habe mir den, habe das nicht so bedacht. So insofern, glaube ich, ist das eines der Themen in Deutschland, dass mir viel mehr Startups eine Möglichkeit geben, schnell zu sein. Das ist, die Kultur ist immer noch nicht da. Also das finde ich eher, würde ich fast eher widersprechen, da ist zu wenig.
Ich fand es nach dem Konzern sehr interessant, weil ich wollte damals unbedingt zum Innovation Hub, weil für mich war das Startup, aber gebackt vom Konzern und von der Fremdwahrnehmung oder Außenwahrnehmung war das so, oh mein Gott, viel Geld, viel Struktur, viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich sah das so ein bisschen anders aus. Ich meine, wenn wir uns einmal das zum Beispiel bei Otto angucken, die haben das ja mit About You komplett nochmal extremer gemacht. Und Das war ja nicht integriert, sondern separat. Und vor allem durch diese Separation war das dann vermutlich so erfolgreich. Ja. Und es musste nicht integriert werden. Daher, ich glaube, die Kombination aus beidem unfassbar wichtig und auch stark, wenn man es halt richtig lebt. Frage an dich heute. Du kennst beide Häuser von innen ziemlich gut. Was könnte die Deutsche Bahn heute von der Lufthansa lernen? Und gibt es etwas, was umgekehrt genauso sein könnte?
Ich würde diese Frage jetzt echt zurückweisen, weil ich finde es vermessen, in dieser schnelllebigen Zeit da noch Tipps zu geben.
Okay.
Was ich aber gut nachvollziehen kann, ich habe eine Zeit lang gedacht, boah, jetzt mit meinem Erlernten zurück zur Bahn zu gehen, hätte ich so, also und nicht um Geld zu verdienen. Ich gerade weil ich Lufthansa nochmal gelernt habe, weil ich Bahn kenne oder auch nicht mehr kenne. Ich glaube, ich kenne noch einiges. Zu sagen, ich gehe jetzt zurück zur Bahn, natürlich ist das Quatsch, ja, aber so dieses Gefühl, da nochmal helfen zu können. Weil die Bahn hat sich ja extrem verändert und das ist für die jetzige Vorstandsvorsitzende wirklich eine Mammutaufgabe, die sie vor sich hat. Da zu sagen, Mensch, nicht nur, sorry, McKinsey reinzuholen, die ja doch immer sehr gleich unterwegs sind mit den Ansätzen, darf ich das so sagen?
Ja.
Also sehr tolle Leute, also ich finde, das sind alles mega schlaue Leute.
Das ist aber schon sehr viel klassische.
Aber 20, 30, aber ich werde immer nie vergessen. 30% abgeworfen, überall 30%. So, das sind so McKinsey für mich, aber ich tue denen nicht ganz recht, weil das, ich denke, Beratungen sind ja immer wichtig, nur die Frage eben, wen man reinholt. Aber warum dann nicht auch mal Leute nehmen, die andere Erfahrungen gesammelt haben, wie du sagst. Also das würde ich mit heutiger Brille sagen, zur Bahn zurückzugehen und zu sagen, so.
Vielleicht braucht es so Wiederholprogramme von den Konzernen.
Vielleicht ist das ein guter Punkt, stimmt, habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Ich meine, das ist ja, ich fand das ja so interessant, wenn wir uns also geografisch das angucken, früher sind ganz, ganz viele Polen ins Ausland, hauptsächlich nach England gegangen und haben dort gearbeitet. Italiener sind auch ganz, ganz viel weggezogen. Die Länder haben ja alle gerade richtig krasse Rückholprogramme.
Ja, ja.
5 Jahre steuerfrei, etc.
Ja,
ja.
Hast du recht. Sorry, sprichst du endlich.
Also, ich meine, vielleicht ist das dann ja wirklich so die Idee, weil wir sind ja so getriggert, es muss immer das Nächste kommen. Denkt ja niemand so, ich mache das Nächste und gehe dann zurück.
Aber das Thema habe ich immer gefördert. Ich habe mich in Nesting gesetzt, als ich bei Lufthansa anfing, habe ich jemandem geschrieben, viel Erfolg und die Türen sind immer offen, lassen Sie uns reden. Dann, da wurde ich aber angefeindet. Wer geht, ist Verräter. Das war damals so. Wer geht, das ist heute nicht mehr so. So, und ich glaube, aber das ist ja, was du sagst, ist ja was Strukturiertes sogar. Es ist die Überlegung zu sagen, und das habe ich mit jungen Leuten, habe ich immer gesagt, geht raus, kommt wieder. Das habe ich immer propagiert. Da waren sie auch immer am Anfang so, was soll das denn? Aber was du jetzt sagst, und ich habe es ja gerade beschrieben, was ich gerade gelernt habe von einer Studie eines Personalberaters, dass bei den CEO-Besetzungen überwogen haben 60, ab 60. Das hätte ich nie gedacht, nicht überwogen, aber ein relativ hoher Prozentteil. Das heißt, aha, es wird doch gesehen, in diesen stürmischen Zeiten ist Erfahrung viel wert.
Ja, weil man hat halt viel gesehen oder viele Krisen und weiß, wie man irgendwie durchnavigiert. Ich meine, wenn wir das jetzt auf so ein gesellschaftliches Thema übertragen, wie oft gehen Leute, ich glaube im Mittelständler oder in Familienunternehmen wird das ja so gelebt, weil wenn du jetzt aus dem Süden kommst oder sonst wo, du gehst in die Hauptstadt, du lernst, du studierst, du gehst in ein, zwei andere Unternehmen und dann kehrst du zurück mit dem Input in dein Familienunternehmen.
Stimmt, die machen das bewusst. Das ist ein bewusstes,
da wird das bewusst, weil du hörst dir quasi, du holst dir diese Expertise.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt aber, ich weiß es noch von früher, Porsche hat 80% der Festangestellten sind ehemalige Praktikanten. It's a lock-in for life.
Ich glaube, das ist bei den großen Unternehmen oft so.
Da wird dir ja niemand sagen, wie du gerade gesagt hast, geh und vor allem nicht zur Konkurrenz, ja?
Ja, wobei ich weiß nicht, als ich zu Lufthansa kam, da war eine Personalkollegin, die ist, glaube ich, jetzt bei der Bahn, die war damals 6 Monate bei McDonald's. Oder 3. Und ich fand das super. Und das wollte ich auch als Programm machen, aber man kann nicht alles auf einmal machen. Aber zu sagen, du musst nicht wechseln, aber wir suchen uns jetzt Partnerunternehmen, mit denen wir die Rotation machen. Ja. Und zwar außerhalb der Lufthansa, nicht innerhalb der Lufthansa. Das habe ich nie umgesetzt, aber die Idee war immer da.
Aber spannend.
Es ist spannend, ich habe andere Themen umgesetzt, aber das war da nicht ganz oben auf der Liste.
Meine nächste Frage wäre gewesen, wie fördert man das ernsthaft? Ich meine, wir haben jetzt ein potenziell neues Fördermittel im Konzern geschaffen. Glaubst du, du hast viele Unternehmen, die Förderung sich einfach nur als Poster auf die Wand kleben?
Das kann ich auch nicht so beurteilen. Ich glaube, Personalentwicklung hat schon immer einen Stellenwert bei vielen Unternehmen, weil doch einige sehen, sie brauchen Nachwuchskräfte. Wie ernst wird es dann wirklich genommen und wie viel kann dann von intern nachwachsen? Da gibt es auch Statistiken. Ich glaube, solche exoterischen Programme, die macht man nicht so gern. Also das habe ich jedenfalls nicht erlebt. Was wir gesprochen haben, ist ja nicht dieser übliche Karriereweg. Und jetzt musst du mal nach Frankreich und dann nach China und dann 3 Jahre da gewesen sein, um weiterzukommen. Da geht es ja eher um andere Modelle. Zu sagen, du gehst raus, komm wieder rein, du machst Praktika da. Also mal ganz querdenken.
Ja, komplett.
Und die haben bislang, ich kenne kein Unternehmen, was es so extrem macht.
Wir hatten ja, also vor Jahren war es so, du machst 2 Jahre hier, du machst 3 Jahre da, du musst weiter und vor allem musst du andere Unternehmen sehen. Jetzt sehen wir ja einen Trend zu, ein loyaler Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter, vor allem in Krisenzeiten. Wir möchten nicht zu viel Wechsel haben und die Leute sehen sich ja auch nach ein bisschen nach Stabilität und wollen nicht ganze Zeit nach was Neuem suchen. Ich meine, ich spreche ab und zu mit Leuten, die sagen so, oh, jetzt bin ich bei 3 Jahren, jetzt müsste ich mir eigentlich was Neues suchen, aber eigentlich bin ich gerade super zufrieden.
Ja, dann ist doch super. Ich finde übrigens 3 Jahre überhaupt nicht lang. 5 Jahre habe ich mal so gesagt. Aber wenn die Leute erstmal glücklich sind, es darf nur nicht dazu führen, dass man keine Perspektivwechsel mehr zulässt als Führungskraft. Ich muss irgendwann spüren, nach 7 Jahren, glaube ich, ist es, da muss
spürst du nichts mehr.
Weiß ich nicht. Also alle sagen, es gab neue Impulse, aber da zu sagen, das habe ich ja damals gemacht bei Lufthansa Rotationspolicy, nur sie war dann zu schnell. Ich finde 2 bis 3 Jahre viel zu schnell. Weil du musst ja in die Umsetzung kommen. Und musst auch zeigen, dass du das erreicht hast. Es kann nach 3 Jahren mal sein, aber ich rede von Führungskräften jetzt. Ich rede nicht von Mitarbeitern.
Aber unterscheiden wir auch Konzern versus Startup?
Im Startup ist das ganz anders. Im Startup musst du ja eh alles machen. Also im Startup, ich habe leider von meinem zwei oder Assistentin, die ich hatte, Büroleiter und Referenten, habe ich jetzt mich und mich und mich und mich und mich. Also ich mache ja alles. Also von daher ist das im kleinen Startup, wenn du noch nicht in der Wachstumsphase bist, in der wir hoffentlich jetzt kommen werden, wir sind da ja noch ein bisschen, hatten ja ein paar Turbulenzen bei uns, da geht es ja eher darum, Ärmel hochkrempeln und eben, und das, vielleicht sage ich das nochmal, das ist manchmal, wenn der Schrei nach Zuständigkeiten da ist, ich will die Rolle die. Bei 5 Leuten zu sagen, wer ist wofür nur zuständig ist, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, sondern du musst ja eben sagen, auch da bei 10 Leuten, ja, ist ja ganz egal. Da musst du schon auch gucken, wo packen wir mit an. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist.
Ja, also vor allem, ich finde, es verändert sich ganze Zeit. Also sei es Fähigkeiten oder Verantwortlichkeiten. Das ist nicht, dass du sagen kannst, die Person macht jetzt das und die Person macht jetzt das, sondern nächste Woche ist das Gefühl wie was anderes. Also ich glaube, nichts steht größer über einem Startup oder einer Gründung als Flexibilität.
Ja, Okay, bin ich auch der Meinung.
Hundertprozentig. Ich meine, wir haben eine laufende Beratung, das ist eine Geschichte. Wir haben das Podcast-Studio hier gemacht. Hier streiche ich die Wände selbst, ja?
Ja.
Und das gehört dazu. Und dann fragen mich Leute, warum mache ich das? Ist so, ja, das, also, du wirst es auch anders wertschätzen, wenn du das alles selbst gemacht hast. Und das gehört, und deswegen glaube ich, dass ich finde deine Reise unfassbar interessant, weil, dass du jetzt sagst, ich springe jetzt nochmal rein und ich greife richtig tief in den Dreck rein. Ich glaube, dass leider sehr, sehr viele Leute entweder zu bequem sind oder nach einer sehr erfolgreichen Karriere auch zu schade.
Ich glaube, ja, ich bin natürlich da viel immer drüber nachgedacht, habe auch noch ein Interview gehabt und ich habe auch gesagt, Mensch, du musst natürlich, wenn du so hochkommst, dir immer wieder sagen, da sitzt du als Rolle. Nicht als Bettina Volkens, als Mensch. Und du darfst dich auch nicht daran gewöhnen, dass da, ich fand Fahrer, die sind immer alle tolle nett gewesen, aber ich fühlte mich eigentlich immer unwohl in der großen Limousine. Trotzdem hast du einen bestimmten Luxus. Du arbeitest wahnsinnig viel. Also nicht, dass das Luxus ist im Sinne nicht verdient.
Ja, du sitzt nicht rein und schläfst, sondern du arbeitest in dem Auto.
Ja, genau. Aber du hast trotzdem Annehmlichkeiten, die dir Dinge abnehmen, die jetzt im Alltag beim Startup anfallen. Also ich habe eine Reisekostenabrechnung, ja. Furchtbar. Ich habe schon versucht, mit Claude mir nochmal ein neues Tool zu bauen. Habe ich noch nicht ganz geschafft. Damit ich nur reinsprechen kann und die Bilder ist das so. Das mache ich jetzt alles selbst. Und du musst es aber auch, du musst auch die Bereitschaft haben, wieder das selbst zu machen. Weil als Vorstand machst du ja, hast du ja leider oft gar nicht so viel Zeit, dir nochmal, du kannst Impulse geben. Klar habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie ich was haben möchte. Aber die, in die Umsetzung dann zu gehen, bis ins Tiefste, was muss ich bedenken? Aha, wir brauchen eine Zertifizierung 27.01. Wir
müssen toll.
Ja, wir brauchen, du brauchst ja alles, ja, bis hin zum, vergesse ich, muss ich, habe ich schon wieder unsere, meine arme Mitstreiterin Katharine, die wieder sagt, hast du dann jetzt schon mal unterschrieben? Ich sage, oh Gott, du hast völlig recht, ich habe noch nicht unterschrieben. Also so ausdrucken. Unterschreiben.
Förderanträge in Deutschland ausdrucken.
Also das ist schon so, wo ich sage, das ist natürlich schon auch echt Quälerei teilweise, ja. Und das, genau, das ist, muss man, dessen muss man sich bewusst sein.
Wenn wir jetzt einmal die Runde zu deiner Gründung drehen. Du, also dein Lebenslauf ist sehr mobilitätsgeprägt.
Ja.
Zwangsläufig, ja.
Aber darf ich dazu was sagen?
Sehr gerne.
Ich liebe es, wieder in Berlin zu sein, weil ich habe ein Fahrrad geschnappt und ich fahre nur Fahrrad in Berlin. Ich finde das so großartig. Also diese, das kannst du bei uns halt nicht so gut. Ja, ich kann nicht aus Königstein beim Taunus.
Ja, also wenn du ein bisschen ländlicher wohnst, weniger.
Herrlich, ich finde es so schön, ich liebe es.
Ja, das ist schon schön. Ich hatte jetzt, meine Mutter war jetzt längere Zeit in Freiburg, die war so, Christian, alles mit dem Fahrrad.
Ja, das geht ja richtig. Auch.
Aber sie sagt halt, es ist halt auch anders gefördert. Ne? Du hast etliche Radstraßen.
Ist aber hier doch auch so.
Es geht. Also hier jetzt, wo wir jetzt gerade bewegen, schon.
Ja, okay.
Aber wenn du so ein bisschen, du hast halt schon viel Verkehr. Ist ein bisschen
gelenkt.
Nee, aber es ist, ich bin in Berlin ein bisschen vorsichtig, weil du hast hier schon ein bisschen turbulenter Fahrer.
Okay, wir gehen weg vom Fahrrad hin zur Beweglichkeit.
Du hast viel Mobilität hinter dir, in der Luft, auf der Schiene. Warum hast du nichts im Mobilitätssektor gegründet?
Weil das Thema, also erstmal war die Gründung ja nicht, ich will gründen. Ich glaube, das unterscheidet schon da viele, die jetzt ein Gründungsthema suchen. Ich war nicht auf einer Messe und habe gesagt, ich will jetzt gründen.
Also du hast ein Problem gesehen.
Ich habe ein Problem
gesehen. Das ist ja das gute Gründen.
Problem gesehen und vor 5 Jahren schon, was damals übrigens noch keiner gesehen hat so richtig. Deswegen haben wir jetzt auf einmal ganz viele ähnliche, ich sag mal, Wettbewerber ist was Positives für mich, Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, nämlich 28 kleine
Marktbegleiter.
Unternehmen. 28 Marktbegleiter, die in den letzten 2 Jahren schossen sie wie Pilze aus dem Boden, weil auf einmal doch klar wurde, dass das Thema, was ich früher auch eher belächelt, nicht belächelt, nein, aber dieses wird schon gut gehen Mentalität der Unternehmen. Die gehen raus, wird schon gut gehen. Hat sich jetzt gezeigt bei vielen, dass es eben nicht gut geht. Und nicht nur beim Rausgehen, auch bei vielen Wechseln, auch intern, allein schon im Team. Wie teile ich Wissen? Und wie, vor allem, wie strukturiere ich das und wie validiere ich das? Also bei uns geht es sehr stark nicht um Daten suchen und alles zusammenführen und Dokumente durchsuchen. Das kann die KI perfekt. Die kann Muster erkennen. Die kann 1000 Millionen zusammenkleistern. Bei uns geht es um das Zusammenführen von Erfahrung mit Dokumenten, aber dann um Trusted Knowledge. Also wir haben eine ganz klare Taxonomie und wollen auch die KI schon daran trainieren, dass sie mit den Taxonomien arbeitet, gehen von Denkansätzen her. Das heißt, Wir sind nicht das schnelle Startup. Führ uns ein, dann bist du glücklich. Du musst nichts mehr tun, lieber Mensch. Nein, wir sagen, lieber Mensch, wir wollen, dass du alles besser machen kannst, dass du in deinem Umfeld Informationen kriegst, dass du lernst, dass du deine Urteilskraft stärkst.
Magst du noch einmal genau sagen, was Great to Know als Produkt ist?
Ach so, da hast du recht. Ja.
Weil wir müssen einmal die Zuhörer und Zuhörerinnen einmal abhören, was du eigentlich genau machst.
Ich bin schon mitten, du siehst meine Leidenschaft.
Du bist ja in der Thematik drin und wir müssen einmal kurz das noch framen, bitte.
Also, vielleicht willst du mal erzählen, was du verstanden hast und dann kann ich ansetzen. Das ist auch mal spannend.
Also, was ich bis dato verstanden habe, Great to Know ist eine Plattform für validierten Wissensübertrag. Vor allem mit Hintergrund, ich meine, du hast es gerade genannt, eine Rotationspolitik im Unternehmen, Stellenabbau, Generationenwechsel. Wir sehen im Mittelstand, dass viele Fachkräfte ja leider auch aussterben und dass dieses Wissen nicht in Anführungszeichen anständig, validiert, korrekt, lesbar, verständlich weitergegeben werden kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt musst du mich korrigieren, ist das quasi genau eine Plattform dafür.
Absolut, und ich erweitere dann noch. Vielen Dank erstmal für die schöne Zusammenfassung. Es geht natürlich am Ende darum, dass das Wissen genutzt werden kann, weil was nützt Wissen, wenn es nicht genutzt wird.
Aber wir haben so viele Übergaben, wo man danach sieht, was
so
ist das?
Jetzt gehe ich mal ein paar Use Cases rein, damit es ein bisschen klarer wird. Ein Use Case, der mich im Moment besonders beschäftigt und wo ich immer denke, Mensch, Unternehmen, was macht ihr da, sind Restrukturierungen. Transformation kann man auch sagen, ist immer netter. Herrschern, wenn Menschen werden, da kommen wir Berater rein, 20-30% Abbau, zack.
Gute Reise.
Wir sagen, nur 2% des Budgets würden reichen, um das Expertenwissen wirklich zu erfassen und um Unternehmen zu lassen. 2% des Budgets vom gesamten Restrukturierungsbudget. Wird aber nicht gemacht. Stattdessen sind die im Unternehmen bleiben, kennen eben die können Prozesshandbücher lesen, aber sie wissen eben nicht, was hinter den Prozessen steht. Und jetzt haben mehrere Unternehmen doch die Erfahrung gemacht, dass es ganz schön rüttelt. Das heißt, wir haben jetzt gerade einen Auftrag, yay, Thema Restrukturierung und sind jetzt auch angesprochen worden, ob wir da weiter unterstützen können. Es ist eigentlich zu spät, wenn man ganz ehrlich ist.
Denn weil Leute schon weg.
Auch weil du dann mit den Menschen noch anders arbeiten musst. Und bei uns geht es immer darum, unsere Lösung, die KI-gestützte Lösung, geht immer am Anfang davon aus, 80% Mensch, 20% Technologie. Denn du musst ja mit den Menschen arbeiten. Du musst den ja, die Menschen wollen verstehen, was ist sinnvoll daran, ist es nachvollziehbar, ist es handhabbar, was habe ich davon? Also das ist ein Fall, wo wir schaffen wollen für die, die bleiben, das Wissen so nutzbar zu machen, dass sie es entweder über einen Chatbot kriegen können, dass du es in Lernen reinbekommen kannst. Und dann aber auch, und jetzt mache ich einen konkreten Fall, muss gar kein Abbaufall sein, wir haben in allen Branchen Disponenten. Und da gibt es auch gerade bei der Bahn, bei Lufthansa gibt es dann Vorfälle, wo ich eben nicht meinen Prozess ablaufen lassen kann, sondern weil ganz viel Wechselwirkungen kommen. Mhm. Also machen wir mal einen Fall bei Cargo, ja. Die Lok bleibt stehen, weil das ein Lokschaden ist. Die nächste Ersatzlok kann nicht rangefahren werden, weil gerade die Schiene gesperrt ist. Es fehlen auch noch Lokführer und außerdem ist gerade Gewitter und dann muss ich auch noch die Güter, die ich gerade transportiere, da sind Güter dabei, die sofort weggebracht werden müssen.
Weil jetzt weiß ich, warum mein Zug Verspätung hat.
So. Und dann habe ich auch noch das Problem, dass die eine Zufahrtsstraße gerade, dass da gerade ein Stau ist und. Was ich damit eigentlich nur sagen will, es gibt viele Situationen, nicht nur im Vorstand, wo ich Entscheidungen treffen muss und was im Moment 80% aus dem Bauch heraus machen. Diese Entscheidung, wenn diese Leute dann gehen, ist zum einen diese nicht mehr klar, warum sie das gemacht haben. Und es ist auch nie klar, ob diese Entscheidungen eigentlich richtig gut waren, weil du sie ja nicht vergleichst, weil du ja nicht fragst, warum sie so entschieden haben. So, wenn du das Wissen jetzt aufbereitest und zwar mit einer bestimmten Denklogik, Entscheidungslogik aufbereitet, kannst du Disponenten in so einer schwierigen Situation ermöglichen, zu sehen, wie haben es andere gemacht oder auch nicht gemacht, aus Fehlern lernen, um dann ihre Entscheidung darauf beruhen zu lassen. Das heißt, es geht nicht nur um, guck mal, rechts oder links, sondern auch Optionen und im dritten Fall sogar Urteilskraft stärken, indem du mit der KI diskutierst, was dann der beste Weg wäre.
Okay.
Das ist eigentlich unser Ansatz und es geht immer um die Denkfähigkeit von Menschen, weil wir glauben, dass die KI super sinnvoll ist. Super sinnvoll. Aber wir müssen aus meiner Sicht, und das wird jetzt, die Stimmen werden lauter, kann da so viel Quatsch auch rauskommen, dass die Denkfähigkeit des Menschen abgebildet sein muss und wir immer wieder validieren müssen. Also die generative KI, die sich weiter selbst trainiert, da habe ich meine großen Zweifel. Und das werden wir bei uns auch abbilden.
Ich meine, es klingt, man hört ja in jedem KI-Podcast Shit in, Shit out.
Ja, genau.
Und es wird halt nur genauso gut sein, was du halt auch reinpackst oder was du halt nutzt.
Deswegen haben wir oft die Anfrage bekommen, könnt ihr alle SharePoints anbinden? Dann musst du eigentlich aus Kunden, musst du dem, um den Kunden zu gefallen, sagen, ja klar, wir können alle Daten reinschmeißen. Und ich habe dann gesagt, können wir, wollen wir das? Weil dann habt ihr kein Trusted Knowledge mehr.
Dann habt ihr irgendwas.
Dann habt ihr irgendwas. Und unser Anspruch ist zu sagen, das, was da drin ist, ist wirklich trusted und ist nicht aus
selben. Das heißt, ihr generiert aber das Wissen oder zieht das wirklich aus allen Mitarbeitenden dann wieder raus.
Ja, und natürlich können Dokumente mit rein. Es geht ja um Kontextualisierung. Nochmal ein ganz banales Beispiel. Gehen wir mal ganz anders jetzt, ein ganz einfacher Bereich wie die Pflege. Da gibt es eine Arbeitsanweisung, keiner versteht sie. Also das ist ja jetzt ganz einfach. Ja, aber nur das Übersetzen auch in anderen Sprachen. Was ist der Hintergrund? Warum musst du das machen? Damit Menschen eher verstehen, weil Arbeitsanweisungen, Gesetzestexte, da sind ja viele Startups unterwegs, aber du verstehst doch oft die Arbeitsanweisungen gar nicht. Also du bist eigentlich in Facetten unterwegs, immer das, was nicht transaktional wiederkehrend ist. Das können ja KI-Agenten, also Roboter viel besser. Aber irgendwo, wenn situativ Entscheidungen zu treffen sind, da sind wir und helfen. Die Entscheidung besser zu treffen, Komplexitäten rauszunehmen, um dann ja einfach den Fehler nicht zu wiederholen, schneller zu werden und so weiter.
Wie groß seid ihr jetzt gerade?
Wir sind selber 5 Feste mit Freelancern und haben aber ein Entwicklerteam beim anderen Unternehmen. Da sind 5 Leute auch. Klein. Aber wir werden größer.
Ihr werdet größer?
Sage ich aber noch nicht.
Oh. Die außenstehenden Leute, Stimmen werden vermutlich sagen, ach, Bettina, mit ihrem Netzwerk sollte das doch gar kein Problem sein, das Produkt in alle Konzerne reinzubekommen.
Ja, das ist total richtig. Wäre theoretisch richtig, wenn das Produkt schon, also wir haben, wo sind wir gescheitert bislang? Darf ich das auch mal sagen?
Ja, sehr gerne. Deine Learnings als Gründerin.
Mein Learnings als Gründerin. Wir hatten einen Zuständigen für IT. Das hat nicht funktioniert. Der war, also das will ich gar nicht sagen, will das gar nicht jetzt bewerten. Beim zweiten Mal hatten wir jemanden, der hat uns vorgegaukelt, dass es funktioniert, aber da sind, will ich auch nicht laut aussprechen, da sind wir, haben wir ziemliches Lehrgeld bezahlt, in Vietnam entwickeln lassen. Es wurde nicht fertig, das Produkt. Es hat so viel Bugs gehabt. Und unser Thema war wirklich immer, nicht eine IT-Kompetenz im Gründungsteam mehr zu haben, der fest dabei war. Ein Startup zu gründen, wir waren ja am Anfang dabei, aber es war nicht die Kurif, es war nicht den, den wir gebraucht hätten. Ich will es jetzt nicht bewerten. Das in dem Bereich zu machen, das war unser Hindernisgrund. Und ich mache keine Werbung bei großen Unternehmen, wenn ich nicht selber weiß, mein Produkt ist gut. Okay. Und da habe ich jetzt lange wieder, ich habe ein Jahr nichts, ich hasse LinkedIn, ich muss jetzt lernen. Soll ja LinkedIn posten, ich muss vorsichtig sein. Ich habe nichts gemacht ein ganzes Jahr, weil ich gesagt habe, ich will ja nur rausgehen, weil ich, erstmal habe ich doch einiges zu sagen. Ich teile jetzt ganz viel Gedanken auch von mir.
Aber ist doch gut so.
Aber ich habe
noch mal Leute was.
Ja, aber ich habe gesagt, wenn das Produkt nicht gut ist, dann gehe ich nicht hin zu den Unternehmen.
Ist das Produkt jetzt gut?
Jetzt ist es gut. Vor allem dann in einer Kombination, wo ich sagen kann, jetzt finde ich es richtig toll, was wir zu erzählen haben. Das macht auch mit der Urteilskraft, mit der KI, die mit Denkmodellen gefüttert ist. Das habe ich noch nicht gesehen. Und das wird dann eine, das ist das Große, was ich jetzt noch nicht sagen werde, weil es noch nicht offiziell ist. Aber da sehe ich extrem gute Möglichkeiten, uns auch abzuheben und weg von dem KI generiert.
Ich drücke die Daumen.
Danke.
Das ist vielleicht auch meine Antwort auf die nächste Frage. War das der Moment, in dem klar war, ich mache das jetzt wirklich hier und es kann richtig gut funktionieren?
Es war der Moment, in dem klar ist, es ist jetzt, die Anfragen kommen, deswegen war sowieso klar, es geht ein Stück, es ist jetzt wirklich, wir sind im Schwung. Wir haben auch ein Team, das sehr eingeschweißt ist und wir kriegen relativ viel hin. Also das muss man schon sagen. Der Moment ist dann immer, aber wenn ich jetzt sehe, dass das, wenn da dieses Neue dazukommt, mit Forschungsergebnissen untersetzte Erkenntnisse reinzunehmen in ein Startup, das eben nicht nur sagt, ich kann mit KI-Agenten irgendwie schnell oder ich kann Claude nutzen, um eine Software zu bauen, sondern einfach mehr Tiefgang zu haben. Das ist das, was mich treibt und was mich begeistert, weil ich es auch so toll finde, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit reinzunehmen.
Eine richtig dumme Frage.
Ja, frag mal ganz
great gut. To know in 5 Jahren. Ich hasse ja solche Fragen, aber das würde mich interessieren, was dein Plan ist für in 5 Jahren.
Also vielleicht heißt Great to Know oder nicht Great to Know, das werden wir mal diskutieren. Wobei der Name eigentlich nicht schlecht ist. Was sagst du zum Namen? Er ist nicht besonders KI-mäßig, ne?
Er ist nicht so richtig KI-mäßig. Mhm. Was er aber hat, ist, man versteht, dass es irgendwas mit Wissen zu tun hat. Mhm. Also es impliziert ja schon der Name, das finde ich schön. Es rollt jetzt aber nicht so einfach von der Zunge und klingt jetzt nicht 2026.
Gut. Ich danke dir für das Feedback. Also Great to Know in 5 Jahren hat einen anderen Namen, der von der Zunge rollt und nach 2031 klingt.
Du, vor 10 Jahren hatte jedes Startup eine 24 am Ende, weil Marfo ergeben hat, dass man das besonders gut googeln kann und die Leute ein besonders hohes Vertrauen haben. Also ich bin gespannt, was die Namenstrend 2031 sein werden.
Ja, ist jetzt nicht mein Hauptthema gerade. Wir müssen ja Prioritäten setzen, aber deswegen ist die Frage mega. Danke für die Antwort, nicht mega, weil das inspiriert mich dann. Ich möchte schon weiter mit dem, was wir tun, Sinn stiften. Und deswegen ist das hängt ja sehr stark von der Konstellation auch ab. Wenn wir es schaffen, mit dem Startup tatsächlich einen Mehrwert auch gerade beim Thema Urteilskraft und Denkfähigkeit hinzubekommen, das wäre schon ein Riesenanliegen, weil ich glaube, dass wir, ich bin noch nie so gerne immer Moden nachgelaufen und ich empfinde, dass wir teilweise wieder Moden nachlaufen. Und
ich weiß nicht, was du meinst.
Bitte?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Nein, dann nicht. Dann sag, was du warum. Du weißt es schon. Aber
nee, es war ironisch gemeint. Mhm. Ja, also vor allem, ich glaube, vor allem im Gründersegment ist ja, man kann es Moden hinterherrennen oder man kann es irgendwie auch Trittbrettfahren nennen. Weil jetzt muss jeder was mit KI machen. Ja. Ja. Und wäre das dann aber nicht das Momentum, was nicht mit KI zu machen und sich auf den Gegensatz zu konzentrieren.
Ja, ich verdamme ja nicht die KI, sondern ich sage, wir müssen sie wirklich so behutsam, wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir mit ihr tun. Und ich glaube, deswegen bin ich eher dafür, gerade deshalb müssen wir uns einsetzen und KI nutzen oder damit arbeiten, um zu sagen, wo sind die tollen Möglichkeiten, aber nicht die Augen zuzumachen. Und wenn ich das, und wo ist great, wo das Unternehmen in 5 Jahren, great to know XYZ, es soll auf jeden Fall, ich bin dann sicher nicht mehr, bin sicher im Beirat und nicht mehr aktiv. Das glaube ich, also aktiv bin ich immer, aber ich werde nicht eine Rolle weiter haben, davon gehe ich ganz stark aus.
Glaubst du?
Ja, weil ich finde, irgendwann ist auch gut. Also ich suche jetzt, also übrigens, wenn wer das hört, ich habe es hier vorhin erzählt. Ja. Das
jetzt,
ist doch mega.
Jetzt kannst du Werbung machen. Ich wusste nicht, ob du es erzählen möchtest oder nicht, aber.
Also ich denke schon, ich brauche jetzt jemanden neben mir, und ich habe schon gesagt, der muss nicht so schnell reden wie ich, das ist auch nicht gut, aber schnell denken, unternehmerisch gemeinsam es jetzt groß machen, da hätte ich gerne einen jungen Menschen, und ich sage bewusst jetzt mal jung, weil ganz ehrlich, Diversity ist eben auch jung und alt, deswegen glaube ich, darf man das ruhig sagen. Und das
du darfst dir wünschen,
gerne.
Was du möchtest.
Ich möchte so jemanden wünschen, der pfiffig ist, und wir haben vorhin gesprochen, vor allem der widerspricht. Ich mag Leute, wenn sie sagen, das sehe ich ganz anders. Dann wird es spannend. Das ist oft die Konzernharmonie, dass du nicht widersprechen darfst. Oh. Hey, dadurch lernen wir doch. Oder?
Ja,
so einen
also,
möchte ich. Natürlich nicht jemand, der dann, wo man sich dann streitet im guten Sinne. Also nicht, wo man sich
Also man kann ja sagen, Konter geben oder Sachen hinterfragen. Ja, das sollte ja zumindest das Mindeste sein.
Aber Widerspruch ist auch gut. Ich kann auch gut hören, ich widerspreche dir jetzt. Und dann zucke ich immer zusammen und denke, aha, sehr interessant. Dann sage ich es aber auch wieder. Und dann kommen so Momente, wo du anfängst, immer nachzudenken und zu überlegen.
Da muss der Counterpart ja, wie du sagst, aber nachgeben, überlegen oder dann halt gemeinsam was Neues schaffen.
Und dann natürlich komme ich immer zusammen und sage, gut, also, aber ich finde dieses, wir lernen nicht in Harmonie. Das ist auch meine Erkenntnis.
Das ist schön.
Wenn alles in Harmonie ist, kommst du nicht weiter.
Alles in Harmonie ist halt auch ein Wandtattoo.
Übrigens, dann weiß ich nicht, wie lange es noch geht, aber eine Sache zum Abschluss auf jeden Fall. Als ich bei Lufthansa war, im Vorstand, habe ich mir ein Team zusammengesucht, weil alle oben im blauen Anzug sein mussten von den jungen Menschen. Also es war keiner im blauen Anzug. Doch einer vielleicht ein bisschen. Und die Krönung war dann der zweite Büroleiter, der immer mit Wollsocken ins Büro kam, was war damals Wahnsinn. Irgendwann habe ich auch gedacht, oh, Turnschuhe und Wollsocken. Ich habe es aber gelassen. Also ich habe es gelassen. Dann kam die nächste mit roten Haaren und Tätowierung. Also ich hatte ein total gemischtes Team, vom Aussehen auch schon hier, natürlich vom Intellekt auch, bewusst, um Zeichen zu setzen, dass man Perspektiven reinbringen muss.
Ja.
Und das hat mich mein Leben lang geprägt, dass ich immer wieder etwas getan habe, Luftikusse, Kinderbetreuung im Vorstands-, also im Aufsichtsratsraum im Sommer. die Kinder, die Familie gehört dazu. Also nicht nur, ich mache das für die Kinder, sondern Zeichen setzen,
was halt so unfassbar Diversity wichtig
dazugehört. Und das ist das, was mich immer geprägt hat, die Vielfalt zu leben. Und deswegen darf ich jetzt auch sagen, ohne zu diskriminieren, dass ich gerne einen jüngeren Menschen hätte und nicht eine, der so alt ist.
Warst du damals aber schon so der Paradiesvogel?
Nicht in der Kleidung, weil da war ich, ja, vielleicht, weil ich war eine Frau und ich war immer, ich habe sehr viel Wert auf Kleidung gelegt. Also ich habe nicht bewusst das, den Kontrapart gemacht, sondern ich glaube schon, dass wenn du, was du auch rollenkontextbezogen dir klar sein musst, was du bist. Und die Leute, also bei einer Lufthansa auch, wir erwarten vom fliegenden Personal am Boden, dass sie schick aussehen. Da kann nicht ein Vorstand nicht schick aussehen. Das geht nicht. Also da bin
das
ich sehr
stimmt.
Deutlich.
Aber du, es klingt schon, als ob du einen Rahmen gegeben hättest, um individuell zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war mittags auch in Joggingklamotten zu sehen und bin da runtergefahren, bin den Leuten joggen gegangen. Also es ist alles erlaubt. Aber du musst eben gucken, wo spiele ich welche Rolle und wo passt es gerade rein und dann, wo kriege ich meine Energie her, wo kostet es mich Energie? Und ich meine, dass mir Leute ansprechen, meine Kleidung nicht stimmt, das muss ich ja nicht. Das kostet ja nur Energie, das ist ja verlorene Energie. Es sei denn, du willst damit ein Zeichen setzen.
Das stimmt. So, noch 2, 3 kurze Fragen und wir bewegen uns dem Ende. Ich fand aber das mit der Harmonie schon mal fast ein sehr, sehr schönes Pre-Ende.
Okay, dann schneidest du das nachher nach hinten.
Vielleicht. Stell dir vor, jemand sitzt sicher im Konzern, hat aber innerlich längst gekündigt. Was sagst du der Person?
Passiert leider so oft. Ich führe gern Gespräche und sage, also erstmal möchte ich gerne wissen, was die Leidenschaft ist. Ich möchte einfach gern verstehen, wie geht's? Was ist eigentlich das, was ist deine Leidenschaft? Was treibt dich? Was ist du, also ich verstehen, was der Hintergrund ist, was ihn bewegt. Und wir haben ja die Frage ist insofern gut, als wir solche Gespräche auch viel geführt haben. Mal zu gucken, was macht den Menschen aus? Und dann rauszufinden, wenn jetzt alles möglich wäre, alles, was würdest du tun? Die Frage ist mega.
Ich finde es interessant, weil wir hatten tatsächlich bei uns in den Startups so ein paar Situationen, wo Leute gesagt haben, hey, mein Job ist im jüngeren Alter, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, zu sagen, ich mache das jetzt, ich finde es aber, glaube ich, gar nicht geil, aber ich will was für euer Unternehmen machen. Und dass das Unternehmen dann auch sagt,
okay, ja,
ich biete dir was ganz, ganz anderes an. Das macht die Lufthansa sowas auch, ja, oder? Oder geht das
naja,
gar nicht?
Naja, aber du kannst ja, wenn du jetzt sagst, ich finde, das ist, die Aussage teile ich übrigens wieder. Wir müssen Dinge tun, zu denen wir keine Lust haben. In jeder Position gibt es Dinge, zu den Aufgaben, aber keine Lust.
Ja, Entschuldige, also das die ist perfekte so. Welt gibt es nicht.
Die gibt es nicht. Die Hauptsache, du hast das Gefühl, du kannst einen Beitrag leisten. Hast du aber das Gefühl, du wirst nicht gehört und kannst keinen Beitrag leisten und hast keine Lust mehr, das ist dann die Kombination, wo Leute aufgehen.
Ja, das ist aber eine intense Kombination.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich denke, da fordere ich schon sehr viel Selbstverantwortung. Und nicht zu sagen, ich gehe hin und merke, dass da jemand, da müssen die Leute schon kommen.
Okay.
Also das erwarte ich.
Mit Ende 50 noch zu wechseln, zu spät?
Nein, warum? Wir sind doch jung.
Was ist die teuerste Fehlannahme über das Gründen, die Konzernmenschen mitbringen?
Die teuerste Fehlannahme von Personen, sag nochmal, was meinst du damit, damit ich es richtig beantworte?
Du bist 30, 40 Jahre konzernmäßig geprägt, kommst ins Startup und denkst, du kannst Sachen weitermachen. Erstens funktioniert nicht, zweitens sind die unfassbar teuer, weil du auch die Kapazitäten dazu einfach nicht hast. Hattest du da irgendwas, wo du gesagt hast, so, aha, Moment, das läuft nicht so weiter?
Naja, also ich frage mich, ob die Frage jetzt richtig dann, oder das ist richtig, ist ja nicht richtig und falsch, aber was zum Beispiel mir so klar geworden ist, das Thema Liquidität.
Mhm.
Die Sicherheit, dein Gehalt am Ende des Tages zu bekommen. Also ich bekomme
Darauf
kein
wollte
Gehalt.
Ich hinaus. Also bekomme, du hast ja. Den Weg mit Zaunfall gelesen.
Also aber weil ich kein Gehalt bekomme, ist oder ich nehme kein Gehalt, weil ich sage, ich mache das ja, ich will Erfolg haben, aber Geld ist nicht Erfolg. Also natürlich kommt Geld, wenn Erfolg da ist, aber es sind andere Treiber, andere Motivatoren, die ich jetzt hatte oder habe. Aber Leute, wir haben noch wie viel Geld auf dem Konto? 89.192 und das reicht noch genau bis noch 2 Monate. Und jetzt? Und dann war auch von den Leuten, wir haben teilweise runtergefahren mal eine Zeit. Also das war wirklich, Sparprogramm musst du am Anfang machen.
Hattest du dich in deinen Konzernzeiten aktiv mit Liquidität so?
Schon, aber das ist natürlich was anderes. Das ist was anderes. Also du weißt auf einmal, deswegen würde ich mir so wünschen, dass die Unternehmen, also ich meine, wir haben so tolle Kunden, aber wie lange die brauchen. Und das ist für uns, Ich glaube, da machen sich viele keine Vorstellung. Das ist wirklich wichtiges als Startup. Schnell ins Probieren zu kommen. Klar brauchen wir Betriebsrat, Mitbestimmung, also IT und so weiter. Aber diese Hängepartien, die ich erlebe, das ist schon teilweise da. Das ist dann also Unwissenheit von den Konzernen.
Ich sehe es gerade bei bekannten Sales Cycle in den Konzern rein. 1,5 Jahre. Ein Startup hat nicht so lange Zeit.
Ja, genau so ist das.
Und das ist halt schwierig. Gibt es irgendeinen Wechsel in deiner Karriere, den du Rückblick als Fehler siehst? Oder kannst du alles positiv framen?
Keinen einzigen. Kein Wechsel. Keine einzigen. Immer Lessons learned, immer viel gelernt. Viel gelernt. Ich glaube auch in vielen Bereichen viel gegeben, viel bekommen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Balance gewesen. Nein, gar nicht.
Wenn du jetzt nochmal zurück auf losgehen könntest und dir eine ganz andere Karriere aussuchen könntest? Und jetzt sag mir nicht, ich würde genau alles genauso machen.
Nein, sage ich nicht. Ich sage M und sage zum einen, was mich schon getrieben hat, ich glaube, dass wir in der Politik einfach ganz andere Profile brauchen. Und die Frage ist, ob man nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt nach einer Konzernunternehmenskarriere sagt, ich versuche in die Politik reinzukommen, wenn sie es zulässt. Das ist ja echt der Nachsatz ist extrem groß.
Leute in der Politik, die was von Wirtschaft verstehen. Richtig. Wie wär's denn damit?
Ganz genau. Das wäre schon so ein Treiber, wo ich mal eine Sekunde lang doch gedacht habe, Mensch, aber das wäre eigentlich etwas, man vielleicht hätte viel früher sagen können, ich engagiere mich jetzt. Das ist das, weil ich sehe, dass da, wenn die Parteien das zulassen, in aller Ernsthaftigkeit lassen die Queransteiger in der Regel nicht zu. Das ist auch nicht immer Kompetenz gefragt, aber das wäre etwas.
In Deutschland,
ja. Das wäre etwas, wo ich sage, das fände ich, hätte ich schon mal gut. Also im Nachhinein würde ich da wahrscheinlich, wenn ich das könnte, ich weiß nicht, ob ich es könnte, weil es ja schon sehr viel mit Anfeindung ist und manchmal nicht sehr sachlich zugeht, fände ich es eigentlich schon spannend, was für die Gesellschaft zu tun.
Bettina in 5 Jahren in der Politik?
Nein.
Welchen Karriere?
Keine Quereinsteiger mehr.
Keine Quereinsteiger? Du hast gesagt, in 5 Jahren hast du Zeit.
Ja, aber in der Politik dann, nee, da sind ja andere Themen, die mich treiben ganz viele andere Themen, die man machen kann. Und genau. Also man muss auch mal sehen, ich bin sehr, sehr fit. Ich bin aber schon langsamer geworden. Meine Marathonzeit schaffe ich nicht mehr, meine Halbmarathonzeit. Deswegen laufe ich keinen Halbmarathon.
Wie schnell läufst du einen Halbmarathon?
1,42 meine Bestzeit.
Unter 2 Stunden?
No. Naja, unter 2 Stunden, unter 1,45. Entschuldige bitte, unter 5 Minuten. Aber das war meine Bestzeit.
Und der Marathon?
Marathon bin ich lange nicht gelaufen. Also auf jeden Fall unter 3,50, aber auch nicht schnell. Also das war eher.
Triathlon?
Triathlon. Aber jetzt mache ich ihn gerade auch nicht. Das ist in dem, das muss ich auch sagen. Eigentlich hätte ich mehr Zeit. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nicht mehr Zeit. Weil ich jetzt immer, du bist als Unternehmerin, bist du immer am Rödeln.
Das stimmt. Selbstständig.
Selbstständig.
Vier schnelle letzte Fragen und du bist entlassen. Mhm. In 3 Worten, wechselwillig bedeutet für dich?
Flexibel zu sein, beweglich zu sein, neugierig zu sein.
Worauf bist du beruflich am stolzesten?
Ich glaube schon, viele Entscheidungen getroffen zu haben, die etwas verändert haben, auch kulturell.
Konzern-Bettina trifft Startup-Bettina. Was würden die beiden sich gegenseitig vorwerfen?
Startup-Bettina würde sagen, warum hast du nicht früher in Startups investiert oder geguckt, was es an Startups gibt? Konzern-Bettina würde zu Bettina sagen, sieh zu, dass du jetzt mit deiner Kraft mich reinholst und überzeug mich.
Jemand ist wechselwillig, will morgen kündigen. Ein Satz von dir?
Überlegen, Szenarien bilden und sagen, was die Leidenschaft ist, warum er kündigen will und wohin es gehen kann. Was sind die Leidenschaften?
Bettina, vielen, vielen, vielen
Dank.
Danke
dir.
Ein unfassbar inspirierender Lebenslauf. Ich finde es besonders schön, dass das Konzerndasein ein Ende gefunden hat und dass du ganz viel dem Gründerdasein zurückgibst. Ich bin gespannt, wo Great to Know in 1, 2 und 3 Jahren sein wird.
Ich werde dir den neuen Namen mitteilen.
Ja, ich hoffe es doch sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass ganz viele Leute was mitnehmen konnten. Vielleicht den einen oder anderen Schritt wagen und auch ihre Leidenschaft hinterfragen.
Auf jeden Fall und vielleicht von mir. Ich bin da total offen. LinkedIn findet ihr mich. Ich habe das schon häufiger gehabt.
Da musst du jetzt aktiver werden.
Ja, in LinkedIn findet ihr mich nicht wegen aktiv wie meinen Beiträgen, sondern eher mich meinen, also Nachrichten anschreiben, ja. Wenn ihr mal sagt, mal ein Gespräch zu führen. Ich habe gerade heute Abend, wenn ich wieder ein Gespräch führe mit einer netten jungen Frau, die auch sagt, kannst du mir helfen? Ja klar, logisch.
Wunderschön.
Jungen Männern helfe ich auch gerne.
Oh, danke.
Und ich suche einen und eine. Genau.
Also genau, falls jemand irgendwie sagt, oh mein Gott, für diese grandiose Frau möchte ich arbeiten, die inspiriert mich, slidet into Bettinas LinkedIn-DMs.
Genau.
Und vielleicht werden wir den Moment haben, also wenn du über das Format deinen Co-Founder findest oder Dana.
Dann
gibt es einen Wimpel hier irgendwo hängen.
Nicht nur das.
Liebe Bettina, ich wünsche eine wunderbare Heimreise im
Danke
Zug
dir.
Oder im Flugzeug.
Naja, wenn ich ehrlich bin, heute erst mit der Bahn zum Flugzeug.
Also eine Kombination aus beiden.
Ja.
Vielen lieben Dank und einen nicht zu heißen Sommertag dir noch.
Danke, bis dann. Ciao, tschüss.